an Jesus scheiden sich die Geister. Wirklich, das sagt die Bibel. In 1. Johannes 4, an Jesus scheiden sich die Geister. Und ich lese unseren Predigttext aus 1. Johannes 4, Vers 1 bis 6. Im Neuen Testament in unserer Lutherbibel auf der Seite 376. 1. Johannes 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viel falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der da bekennet, dass Jesus Christus ist in das Fleisch kommen, der ist von Gott. Und ein jeglicher Geist, der da nicht bekennet, dass Jesus Christus ist in das Fleisch kommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Wiederchrists. Und das ist der, dass er kommen werde und ist jetzt schon in der Welt. Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer, denn der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt höret sie. Wir sind von Gott und wer Gott erkennet, der höret uns. Welcher nicht von Gott ist, der höret uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wir leben ja in einer Zeit, in der es immer weniger Wahrheit gibt. Im Gegenteil, es gibt sehr viel Lüge im Internet, in den Meldungen, die wir hören, und am Ende wissen wir nicht mehr, was richtig und falsch ist. Und die Bibel spricht sehr viel über Wahrheit und Lüge, und in unserem Text geht es um den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und das Schlimme ist, dass viele Menschen sich vom Geist des Irrtums verführen lassen und am Ende wissen sie wirklich nicht, was richtig und falsch ist. Deshalb fordert uns die Bibel auf in unserem Text, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister. Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Prüfet die Geister, mein erster Punkt. Ich lese nochmal den ersten Vers, 1. Johannes 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfe die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viel falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Wir Menschen, wir haben es von der Bibel her mit drei Geistern zu tun, die in uns wohnen können. Und wenn Menschen reden, die hier als Propheten bezeichnet werden, dann kann einer dieser drei Geister zu Wort kommen. Da gibt es zuerst den unsauberen Geist. Er wird an anderen Stellen in der Bibel als der Geist Satans, der Geist der Welt, in unserem Text als der Geist des Irrtums bezeichnet. Markus 5, Vers 2, und er, nämlich Jesus, und als er aus dem Schiff trat, lief ihm alsbald entgegen aus den Gräbern ein besessener Mensch mit einem unsauberen Geist. Dieser unsaubere Geist oder der Geist Satans kann auch in uns Gläubigen wohnen, die bereits den Heiligen Geist haben. Wir lesen das in Apostelgeschichte 5, Vers 3. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllet, dass du dem Heiligen Geist lögest und entwendest etwas vom Gelde des Ackers? Hier hat sich Ananias vom Geist Satans verführen lassen, die Gemeinde anzulügen und so zu tun, als hätte er einen Acker gekauft und alles Geld der Gemeinde gegeben, obwohl er einen Teil des Geldes für sich zurückbehalten hatte. Das Problem war nicht, dass er einen Teil des Geldes für sich zurückbehalten hatte. Das Problem war, dass er so getan hat, als hätte er der Gemeinde alles gegeben, aber das war gelogen, das war geheuchelt. Das war der unsaubere Geist, der Geist Satans. Das ist der erste, der unsaubere Geist, der Geist Satans, der Geist der Welt des Irrtums. Und dann der nächste, der Heilige Geist, der Geist aus Gott, auch der Geist der Wahrheit genannt. Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders Gottes Geist in euch wohnet. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, jeder, der zu Jesus gehört, hat den Geist Gottes. Und wer nicht zu Jesus gehört, der hat auch den Geist Gottes nicht. Römer 8, Vers 16. Derselbige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, der Geist Gottes sagt dem Geist des Menschen, dass er ein Kind Gottes ist. Der Geist Gottes bezeugt, dass wir zu ihm gehören. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, der Geist Gottes, der Heilige Geist, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Der Geist Gottes leitet uns in aller Wahrheit. Das heißt, der Geist Gottes zeigt uns, was richtig und was falsch ist. 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Das heißt, der Geist Gottes ist unser Zugang zu Gott, mit dem wir den ganzen Reichtum erkennen können, den wir in Gott haben, den wir in Jesus haben. Der Geist Gottes ist auch die Voraussetzung, dass wir Gottes Wort wirklich verstehen und begreifen können. Ohne den Geist Gottes bleibt dem natürlichen Menschen vieles verschlossen und unverständlich, was in der Bibel steht. Deshalb lesen wir in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, eine Dummheit und kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. Menschen, die nicht zu Jesus gehören, haben deshalb keinen Zugang zum Geist Gottes. Nur wer Jesus angenommen hat, durch Buße über seine Sünde und eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus, der hat den Geist Gottes. Aber wir können den Geist Gottes als Kinder Gottes auch betrüben. Epheser 4, Vers 30, und betrübet nicht den Heiligen Geist, damit ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Das heißt, wir können den Heiligen Geist mit unserer Sünde betrüben, aber wir können den Heiligen Geist als Bekehrte nie mehr verlieren, weil wir mit dem Geist Gottes versiegelt sind. Und dieses Siegel kann keiner mehr brechen. Und dann gibt es neben dem Geist Satans und dem Geist Gottes auch den Geist des Menschen. Auch davon spricht die Bibel. 1. Korinther 2, Vers 11, denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, ohne der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also auch weiß niemand, was in Gott ist, ohne den Geist Gottes. Das heißt, der Geist des Menschen weiß, was in dir vorgeht. Er kennt deine Gedanken und dein Gewissen. Der Geist des Menschen ist in uns, sobald wir leben. Und der Geist des Menschen geht zurück zu Gott, interessanterweise, wenn wir sterben. Steht im Prediger 12, Vers 7. Denn der Staub muss wieder zu der Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, wenn wir sterben, der ihn gegeben hat. Also der Geist des Menschen, der uns quasi lebendig macht, der kommt, wenn wir geboren sind, und er geht wieder zurück zu Gott, wenn wir sterben. Hier steht, dass der Geist des Menschen zurück zu Gott geht, wenn wir sterben, und solange wir leben, kann sich der Geist des Menschen entweder mit dem Geist Gottes oder dem Geist Satans verbinden. Allerdings hat nur der Gläubige den Zugang zum Geist Gottes. Der Ungläubige dagegen kennt nur den Geist Satans. Hiob 32, Vers 8, aber der Geist ist in den Leuten und der Atem oder der Geist des Allmächtigen macht sie verständig. Nur der Odem oder der Geist des allmächtigen Gottes macht die Leute verständig, steht hier. Manche Christen denken, dass der Geist Gottes und der Geist Satans nicht gleichzeitig in uns Christen sein können, aber das stimmt nicht. Wir haben bereits bei Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5 das gesehen. Ich lese nochmal Vers 3. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllet, dass du dem Heiligen Geist lögest und entwendetest etwas vom Gelde des Ackers? Wir Christen können sehr wohl dem Satan Raum in unserem Leben geben. In 1. Korinther 5, Vers 5 und 1. Timotheus 1, Vers 20 lesen wir sogar, wie der Paulus einen Christen dem Satan zum Verderben übergeben hat, weil er in schlimmer Sünde gelebt hat. Christen, die ein bewusstes Leben in Sünde führen, können ihren Lohn im Himmel verlieren, sie können großen Schaden leiden, weil sie am Ende ihres Lebens mit leeren Händen vor Gott stehen. Wir lesen davon in 1. Korinther 3, Vers 15. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er des Schaden leiden. Er selbst aber wird selig werden, so doch wie durchs Feuer. Wenn du dem Satan Raum gibst in deinem Leben, dann kann er dir alles nehmen, was du hast. Er kann dir den Verstand nehmen, deine Gesundheit, deine Freude, deine Körper kann er zerstören. Aber auf eines hat er keinen Zugriff, wenn du ein Kind Gottes bist. Und das ist deine gerettete Seele. Die gerettete Seele kommt immer zu Jesus, wenn du dich zu Jesus bekehrt hast. Aber Christen, die den Geist Gottes haben, können auch von Dämonen besessen sein, wenn sie dem Satan Raum geben in ihrem Leben. Deshalb warnt uns Paulus eindrücklich in 1. Korinther 3, 16 bis 17, wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnet? So jemand den Geist Gottes verderbet, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Das heißt, Gott straft, er verdirbt seine eigenen Kinder, wenn sie nicht bereit sind, sich zu demütigen und ihm nachzufolgen und ihm gehorsam zu sein. Deshalb lesen wir in Römer 8, Vers 7, denn fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott. Sinne mal, es dem Gesetz nicht untertan ist, denn es mag es auch nicht. Nach diesem Ausflug über den Geist des Menschen, den Geist Satans und den Geist Gottes, wollen wir nochmal diesen ersten Vers lesen von unserem heutigen Text. Ich lese Johannes, 1. Johannes 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viel falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Hier lesen wir, dass viele falsche Propheten in der Welt sind. Und diese Propheten sind deshalb falsch, weil sie vom unsauberen Geist Satans geprägt und beeinflusst werden. Und dieser unsaubere Geist kann auch in uns Christen wirken, wie wir es gerade gelesen haben. Auch Christen können zum Werkzeug Satans werden, wenn sie die Geister nicht prüfen und einfach nur das annehmen, was sich gut und schön und wunderbar für unsere Ohren anhört. Und weil es viele falsche Propheten gibt, deshalb ist es so wichtig, dass wir die Geister prüfen und dass wir fest damit rechnen, dass der Satan alles tut, um uns Christen zu verführen. Und wir müssen auch fest damit rechnen, dass diese Verführung nicht irgendwo außerhalb der Gemeinde Jesu passiert, sondern wir müssen davon ausgehen, dass die Verführung mitten unter uns Christen stattfindet. Denn unter uns Christen hat der Satan das allergrößte Interesse, Menschen zu verführen und Menschen von ihrem Glauben abzubringen. Deshalb ist das Erste, was wir falschen Propheten entgegenhalten müssen, die Bibel. Die Bibel ist unser Fundament, das Buch der Bücher. Sie ist das Wort Gottes, geschrieben von über 40 Verfassern über einen Zeitraum von mehr als 1800 Jahren. Von Menschen, die sich nicht kannten und die nie etwas miteinander zu tun hatten. Und trotzdem gibt es kein Buch auf diesem Planeten, das so konsistent und ohne Irrtum ist wie die Bibel. Wer das nicht glaubt, kennt die Bibel nicht. Denn Gottes Wort kommt wirklich von Gott. 2. Petrus 1, Vers 19. Wir haben ein festes prophetisches Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheinet in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr für das Erste wissen, dass keine Weissagung in der Schrift geschieht aus eigener Auslegung, denn es ist noch keine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist. Wir haben gegen alle falschen Propheten ein felsenfest des prophetisches Wort. Das ist die Bibel, geschrieben von heiligen Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Nichts, was in diesem Wort steht, ist aus menschlichem Willen hervorgebracht. Das, was wir in Gottes Wort lesen, ist nicht der Erguss kluger Menschen, die tolle Gedanken hatten. Nein, dieses Wort ist Gottes Wort und kein Menschenwort. Es ist inspiriert direkt vom Heiligen Geist. Alles, was hier steht, ist von Gott selber. Nichts wurde verändert oder angepasst. Deshalb bleiben wir auch bei der alten Lutherbibel. Und es ist nichts als das Werk Satans, das nach 1550, in den letzten 150 Jahren, es plötzlich so viele neue Bibelübersetzungen gegeben hat, die sich an vielen zentralen Punkten verändert haben. Vor allem an Stellen, wo es um Jesus, den Himmel und die Hölle und das Blut Jesu geht, wurden ganze Verse verändert, weggelassen, in ihrer Bedeutung vollkommen verändert. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mich wochenlang damit beschäftigt, Übersetzungen verglichen, und ich stehe nicht hier und plappe nur etwas nach, was andere gesagt haben. Und weil die Bibel mit ihren 66 Büchern sich perfekt ergänzen, sich gegenseitig erklären, deshalb sagt Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt. Alle Schrift kommt von Gott. Alles, was in der Bibel ist, können wir so nehmen, wie es dasteht. Und das ist das größte Bollwerk gegen falsche Propheten unserer Zeit, die mit klugen Sprüchen und akademischen Erklärungen das Fundament der Bibel zerstören wollen. Prüfe die Geister. Mein zweiter Punkt: an Jesus entscheidet sich alles. Vers 2: Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der da bekennet, dass Jesus Christus ist, das im Fleisch ist, in das Fleisch kommen, der ist von Gott. Der Prüfstein eines echten Christen ist seine Haltung gegenüber Jesus Christus. Deshalb reden so viele von Gott und so wenige von Jesus. Selbst viele Christen reden lieber von Gott als von Jesus, weil der Satan das verhindern will und weil sich eben an unserer Haltung zu Jesus alles entscheidet. Wahres Christsein entscheidet sich an der Frage: Kann der allmächtige Gott als Jesus Christus, kam er auf diese Erde als Jesus Christus und wurde er ein Mensch aus Fleisch und Blut? Ist das wirklich passiert? Kam der allmächtige Gott als Jesus Christus auf diese Erde und wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut? Dass das so ist, wissen wir aus der Bibel. Denn der allmächtige Gott, er kam als Kind auf diese Erde und sie nannten ihn Jesus. So hatte das der Engel dem Josef gesagt. Matthäus 1, 21, und sie, Maria, wird einen Sohn gebären, das hat der Engel dem Josef gesagt, des Namen sollst du Jesus heißen. Und er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Auch Maria wurde von einem Engel gesagt, dass ihr Sohn Jesus heißen soll. Lukas 1, 31, sieh, du wirst schwanger werden, im Leibe und einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen. Und Jesus, er kam auf diese Erde als der Besitzer und der Schöpfer des ganzen Universums. Wir lesen in Johannes 1, Vers 1 bis 3, am Anfang war das Wort. Wir wissen aus 1. Johannes 1, 1, dass Jesus das Wort des Lebens ist. Also am Anfang war das Wort, das war Jesus. Und das Wort war bei Gott, Jesus war bei Gott. Und Gott war das Wort, Gott war Jesus. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann weiter in Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann Vers 12, wie vielen aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Jesus kam als der allmächtige Gott auf diese Erde. Aber er kam als ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und Jesus hatte nur ein Ziel. Er wollte uns unsere Sünde vergeben und uns aus der Hölle erretten. Er wollte uns selig machen von unseren Sünden, wie der Engel das dem Josef bereits gesagt hatte in Matthäus 1,21. Und jeder, der Jesus aufnimmt und über seiner Sünde Buße tut, der wird ein Kind Gottes und dem wird Jesus gerne vergeben. Viele Menschen lehnen diesen Weg ab. Viele Christen lehnen diesen Weg ab. Viele Menschen wollen sich in ihrem Stolz nicht vor Jesus demütigen und ihn annehmen. Sie machen sich ihren eigenen Gott. Sie suchen sich ihren eigenen Weg in den Himmel durch gute Werke, durch eigene Anstrengung. Aber jeder eigene Weg ohne Jesus ist ein Holzweg. Jeder eigene Weg ohne Buße und Demut bringt dich in die Hölle. Der allmächtige Gott kennt nur einen Weg in den Himmel und der geht immer über Jesus. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und dann steht in unserem Text in 1. Johannes 4, Vers 3, und ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch kommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Wiederchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen würde und ist jetzt schon in der Welt. Es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist der Weg über Jesus. Alle anderen Wege sind Irrwege. Alle anderen Wege kommen nicht von Gott, sondern vom Teufel. Wer glaubt, ohne Jesus in den Himmel zu kommen, folgt dem Geist des Wiederchrists und das ist der Geist Satans. Das hat Petrus auch den Obersten des Volkes Israels gesagt in Apostelgeschichte 4, nachdem Jesus auferstanden war, Vers 10. Dort sagt Petrus, so sei euch und allem Volk von Israel kundgetan, dass in den Namen Jesu Christi von Nazareth, welchen ihr gekreuziget habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser alle vor euch gesund. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein worden ist und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Nur im Namen Jesu werden Menschen gerettet. Es gibt keinen anderen Namen, der den Menschen gegeben wurde, in dem sie selig wurden, außer den Namen Jesu. Deshalb müssen wir den Leuten Jesus bringen. Mehr müssen wir nicht tun, aber auch nicht weniger. An Jesus kommt keiner vorbei. Entweder gehst du mit Jesus in den Himmel, indem du seine Vergebung annimmst, oder du gehst ohne Jesus in die Hölle. Einen anderen Weg gibt es nicht. Deine eigene fromme Leistung, deine guten Taten, deine großen Spenden, deine Anstrengung, gut zu leben, deine Mitgliedschaft in einer Gemeinde oder Kirche, deine Taufe, deine fromme Vergangenheit, man könnte die Liste endlos fortsetzen. All das bringt dir nichts, wenn du nicht bereit warst, vor Jesus auf die Knie zu gehen und ihm um Vergebung deiner Schuld zu bitten und ihn anzunehmen. Deshalb gibt es so vieles, was wir in unseren christlichen Gemeinden tun, was vollkommen wertlos ist. Wir brauchen keine perfekten Gottesdienste, in denen sich die Menschen wohlfühlen. Wir brauchen keine perfekte Show, keine begabten Redner. Wir brauchen keine super Musik. Natürlich freuen wir uns, wenn es sich gut anhört und alles gut läuft. Aber das kann auch dazu führen, dass wir vom Wesentlichen abgelenkt werden. Denn das Wesentliche ist nicht das, was wir machen, sondern das Wesentliche ist das, was Jesus macht. Und Jesus liebt dich. Er kam als der allmächtige Gott auf diese Erde und er hatte nur ein Ziel. Er will dich retten aus der Hölle, in die du auf jeden Fall kommen wirst, wenn du keine Vergebung hast. Sünde ist unser größtes Problem. Und Vergebung bekommst du nur, wenn du zur Demut und Buße bereit bist. Der Himmel hat keinen Platz für stolze Leute. Der Himmel braucht keine Menschen, die fromm daherschwätzen und dann ist nichts dahinter als fromme Heuchelei. 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Sünde bekennen und Buße tun, auf die Knie gehen und Jesus um Vergebung bitten. Wer dazu nicht bereit ist, kommt niemals in den Himmel. Aber genau das heute wird nicht mehr gepredigt. Diese Botschaft von Buße und Demut vor Gott ist nahezu ausgestorben. Woher kommt das? Wir haben es in unserem Text gelesen, 1. Johannes 4, Vers 3. Und ein jeglicher Geist, der nicht bekennet, dass Jesus Christus ist in das Fleisch kommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Wiederchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen würde und ist jetzt schon in der Welt. Der Wiederchrist, der Satan, ist in der Welt sehr beschäftigt, die Gemeinde Jesu zu zerstören. Und das Wort vom Kreuz und von der Buße und von der Umkehr aus den Kirchen und Gemeinden zu verbannen. Und dann sitzen die frommen Leute in den Gottesdiensten und sie hören nicht, was sie tun müssen, um gerettet zu werden und in den Himmel zu kommen. Und das ist eine absolute Katastrophe. Das ist das Werk Satans unter dem frommen Deckmantel und das ist nichts anderes als die totale Verführung. Mein dritter und letzter Punkt. Jesus ist Sieger. Vers 4, Johannes 4, Vers 4. Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer, denn der in der Welt ist. Johannes sagt, Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn es kann uns schon sehr viel Mut und Kraft kosten zu sehen, wie wir mit der Botschaft von Jesus inmitten einer christlichen Gesellschaft doch sehr alleine dastehen. Den Wiederchristen und damit den Satan zum Gegner zu haben, hat immer mit Anfechtung und Gegenwind zu tun. Wir gehen durch manches Tal der Tränen, bis wir bei Jesus sind. Wir erleben manche Verleumdung, manche Demütigung von Menschen, die sich zum Werkzeug Satans machen, oft ohne das selber zu wissen. Und es ist wichtig, dass wir uns dann daran erinnern, dass der in euch ist, ist größer, denn der in der Welt ist. Der in uns ist, ist das, ist Jesus, der durch seinen Geist in uns wohnt. Und der in der Welt ist, das ist der Satan. Und wir wissen, dass Jesus den Tod, den Satan und die Mächte der Finsternis besiegt hat. Luther schreibt in seinem Lied, ein feste Burg ist unser Gott, 1529, Vers 2. Er schreibt, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und dann Vers 3, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Es ist vollkommen egal, wie schwach wir als Kinder Gottes sind. Auf unsere Kraft kommt es in dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, überhaupt nicht an. Wer zu Jesus gehört und sich an sein Wort hält, für den hat Jesus bereits den Sieg erkämpft. Wer zu Jesus gehört, der wird erleben, dass Jesus alle seine Sünde bezahlt hat, dass er einen Platz im Himmel hat und dass eine unbeschreibliche Herrlichkeit auf ihn wartet. Paulus sagt in Römer 8, 18, dass alle Not, die wir durchmachen, nicht ins Gewicht fallen wird. Es wird nicht erkennbar sein, wenn wir es mit der Herrlichkeit vergleichen, die auf uns wartet. Es fällt nicht ins Gewicht, es fällt nicht mal mehr auf. Deshalb dürfen wir nie vergessen, dass der in euch ist größer, denn der in der Welt ist. Und dann schließt unser Text noch mit zwei Versen, die uns klar machen sollen, dass es zwischen Gott und Satan, zwischen Himmel und Hölle, keinerlei Kompromiss und keinerlei Gemeinsamkeiten gibt. Es gibt keine Gemeinsamkeiten. 1. Johannes 4, Vers 5, sie sind von der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt höret sie. Wir sind von Gott und wer Gott erkennet, der hört uns und wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Die Scheidung zwischen Himmel und Hölle hat begonnen. Alles läuft auf das große Gericht Gottes zu, das Jesus halten wird, von dem uns zum Beispiel in Matthäus 12 und Offenbarung 20 berichtet wird. Die einen sind von der Welt und wir sind von Gott. Die einen stehen unter Herrschaft Satans und wir stehen unter der Herrschaft Gottes. Und es gibt nur ein Entweder-Oder. Jeder, der glaubt, dass er am Ende seines Lebens mit Gott diskutieren kann, ist auf dem Holzweg. Denn Gottes Größe und Heiligkeit, sie wird so gewaltig sein, dass keiner auch nur ein Wort herausbringen wird. Was glauben wir denn, wer wir sind, wenn wir vor Gott stehen? Es ist lächerlich, was die Menschen manchmal sagen, was sie Gott alles sagen würden. Gott wird sie gar nicht mehr anhören. Stattdessen wird Gott sie nur noch richten. Und sie werden auf 1000 Fragen keine einzige Antwort haben. Das ist alles, was passieren wird. Offenbarung 20, Vers 12 und 15 schreibt Johannes, und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan. Und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist die Beschreibung des jüngsten Gerichtes, das auf alle Menschen wartet. Und solange wir hier auf dieser Erde sind, gilt 1. Johannes 4, 5, sie sind von der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt höret sie. Wer von Jesus nichts wissen will, und in seinem Stolz keine Buße tut über seine Sünde, der ist von der Welt, der redet von der Welt, der hört nur auf das, was die Welt hören will und der hat nur Zugang auf das, was die Welt hat. Und die falschen Propheten, von denen wir am Anfang des Textes gelesen haben, verführen die Welt, weil sie von der Welt sind. Sie reden weltlich, sie bauen auf weltliche Werte. Sie konzentrieren sich nur auf das, was diese Welt zu bieten hat, was in dieser Welt wichtig ist, was du brauchst, um anerkannt zu werden. Für uns ist die Liebe zur Welt etwas, was immer mehr verloren gehen soll. Es ist sogar so, dass in 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 steht, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, nämlich des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Diese Welt vergeht. Spätestens, wenn dieses Leben zu Ende ist, dann wird alles, was dir in dieser Welt so wichtig war, plötzlich vollkommen wertlos sein. Und dann ist es wichtig, dass du eine Heimat und einen Schatz im Himmel hast, der unvergänglich ist, für den es sich lohnt zu leben und zu sterben. Und dann schließt unser Text mit dem Vers 1. Johannes 4, Vers 6. Wir sind von Gott und wer Gott erkennet, der höret uns. Welcher nicht von Gott ist, der höret uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wer zu Jesus gehört, der ist von Gott und der wird von denen gehört, die auch zur Familie der Kinder Gottes gehören. Und wer nicht von Gott ist, der kann mit dem, was wir sagen, überhaupt nichts anfangen, weil er nicht aus Gott geboren ist. Wenn Gott in dir sein Werk begonnen hat, weil du zu ihm gehörst, dann hast du den Geist Gottes. Und damit öffnet sich alles, was Gott dir schenkt und geben möchte. Du verstehst immer mehr sein Wort. Du erlebst immer mehr seine Kraft, seine Nähe, seine Gegenwart, den ganzen Reichtum seiner Herrlichkeit. Und je mehr du ihm nachfolgst und mit ihm lebst, desto mehr wirst du erkennen, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Weisheiten und Erkenntnisse, von denen du vorher keine Ahnung hattest. Kolosser 2, Vers 3. In welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und dann lesen wir zum Schluss, daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. An der Reaktion der Menschen auf das Wort Gottes erkennen wir sofort, wes Geistes Kinder die Menschen sind, vor denen wir stehen. Hören sie auf Gottes Wort? Ist ihnen Gottes Wort wichtig? Suchen sie die Wahrheit des Wortes Gottes? Sind sie bereit, sich Gottes Wort unterzuordnen, ihm gehorsam zu sein? Sind sie bereit, Jesus den ersten Platz zu geben? Suchen sie nach dem, was droben im Himmel ist? All das sind Verhaltensweisen, die zeigen, dass der Geist der Wahrheit oder der Geist Gottes in uns wohnt und unser Leben bestimmt. Und wer nicht von Gott ist, der hat kein Interesse am Wort Gottes. Der glaubt nicht an Jesus. Der glaubt nicht, dass Jesus Gott selber ist. Der glaubt nicht, dass Jesus als Mensch mit Fleisch und Blut auf diese Erde gekommen ist. Der glaubt nicht, dass Jesus für unsere Schuld und Sünde gestorben und auferstanden ist. Und wer so lebt, der muss wissen, dass er vom Geist des Irrtums, vom Geist Satans verführt ist. Man könnte sagen, Irrtum beschreibt sein ganzes Leben. Irrtum ist sein ganzes Leben. Wer ohne Jesus lebt, ist immer auf der Suche nach Leben. Er probiert alles aus. Er sucht die Erfüllung im Vergnügen, im Geld, im Genuss, im Wohlstand, in Macht, in allem, was diese Welt zu bieten hat. Aber die Welt vergeht mit ihrer Lust. Mit allem, was sie zu bieten hat, wird sie vergehen. Und deshalb gibt es keinen Ungläubigen, es gibt keinen Ungläubigen, der zufrieden sterben kann. Kein Ungläubiger hat Hoffnung im Angesicht des Todes. Kein Ungläubiger wird den Sinn des Lebens finden. Denn es gibt nur ein Leben, das sich wirklich lohnt. Und das ist das Leben mit Jesus und das Leben für Jesus. Alles andere lohnt sich nicht. Alles andere ist ein Leben im Irrtum, in der absoluten Enttäuschung am Ende unseres Lebens. Deshalb lesen wir in 1. Johannes 5, Vers 12 bis 13, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubtet an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habet und dass ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein klares Wort. Ich danke dir, Herr, dass du uns warnst vor dem Geist des Irrtums, dass wir die Geister prüfen. Wir bitten dich, bewahre du uns in dir, in deinem Wort, in deiner Gegenwart. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen unser Leben auf dich bauen. Und wir danken dir, dass wir in dir alles gefunden haben, was wir brauchen. Wir danken dir für die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und dass wir wissen, dass es nur einen Grund gab, warum du hierher gekommen bist. Um uns zu erlösen, um uns zu vergeben und um uns zu dir zu holen. Danke, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Amen.